Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast, gesendet vom Planeten Erde. Galaktische Grüße, ich bin Marvin und in dieser Folge setzen wir die Erzählung zu Imperator Palpatine fort. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Wenn dir dieser Podcast gefällt, nicht vergessen, abonnieren und lass mir gerne eine Bewertung da. Oh, übrigens, falls du es noch nicht wusstest, ich verzichte freiwillig auf Werbung. Du kannst mich und meine Arbeit aber trotzdem unterstützen. Schau doch mal in die Shownotes, da gibt es Infos, zum Beispiel zur Premium-Mitgliedschaft, mit der du Zugang zu einer exklusiven Folge jede Woche Samstag erhältst. Doch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Kapitel 9. Kanzler der Republik. Nach der Schlacht von Naboo erkannte Palpatine, dass er seinen Lehrling Darth Maul auf Naboo verloren hatte. Allerdings milderte die Erkenntnis, dass der junge Anakin Skywalker eine entscheidende Rolle beim Sieg gespielt hatte, seinen Zorn etwas. Der Jedi-Rat hatte beschlossen, Anakin als Jedi auszubilden, mit Obi-Wan Kenobi als seinem Mentor. Obwohl er sich nicht sicher war, was er davon halten sollte, versprach Palpatine Anakin während der Feierlichkeiten, dass er seine Karriere mit großem Interesse verfolgen werden würde. Ein Versprechen, das er zu halten beabsichtigte. Doch Darth Mauls vorzeitige Niederlage war ein kleines Problem für Palpatine. Um seinen Plan, die Republik zu spalten und zu erobern, voranzutreiben, brauchte er einen fähigen Lehrling, der seine Befehle ausführen konnte. Seine Aufmerksamkeit fiel daher auf seinen langjährigen Freund Graf Dooku. Nach Qui-Gon Jinns Tod verließ Dooku den Jedi-Orden, desillusioniert von deren Unfähigkeit, den Verfall der Republik anzugehen. Palpatine, der sich von Dookus Groll gegenüber dem Orden bewusst war und über die Jahre eine Freundschaft mit ihm gepflegt hatte, enthüllte ihm seine wahre Identität. Dooku, der bereits da zur dunklen Seite neigte, schloss sich ihm nur allzu gern an und nannte sich fortan Darth Tyrannus. Gemeinsam legten sie den Grundstein für den nächsten entscheidenden Schritt im großen Plan der Sith. Während seiner ersten vierjährigen Amtszeit als Kanzler konzentrierte sich Palpatine hauptsächlich darauf, die Republik zu regieren und Dooku die Stücke für die Sith an ihren Plan setzen zu lassen. Er pflegte auch Beziehungen zu verschiedenen mächtigen Verbündeten. Maas Ameda, sein Stellvertreter und Sprecher des Senats, war einer von ihnen. Ameda wurde übrigens auch einer der wenigen, die sich von Palpatines Identität als Sidious bewusst waren. Im Jahr 28 vor der Schlacht von Yavin sicherte sich Palpatine ohne großen Widerstand die Wiederwahl als Kanzler. Und somit begann seine zweite Amtszeit als Kanzler ohne nennenswerte Störungen. Kapitel 10. Die Klonarmee. Jahre bevor Palpatine Kanzler wurde, hatte Darth Plagueis und er einen Bürgerkrieg geplant, um die Jedi und die Republik zu schwächen. Sie ersonnen, dass es notwendig sei, eine Armee im Namen der Republik zu schaffen. Sidious wollte die Armee zunächst einsetzen, um direkt gegen die Jedi zu kämpfen, doch Plagueis dachte, es wäre besser, wenn die Armee an der Seite der Jedi kämpfen würde. Als Kopf von Damask Holdings hatten die Mittel, um die Klonarmee zu finanzieren, von Plagueis stammen können. Allerdings hätte es zu viele Verdachtsmomente geweckt, wenn der wohlhabende Machtbroker seines alter Egos, Hego Damask, eine Klonarmee für die Republik in Auftrag geben würde. Um die Beteiligung der Sith geheim zu halten, zielte Plagueis daher auf Meister Sifo Dyas ab, der Bedenken hinsichtlich der Instabilität der Republik geäußert hatte. Er war ein Verfechter dafür, dass die Republik eine eigene, stehende Armee benötigte, um ihre Systeme zu verteidigen. Plagueis nutzte Sifo Dyas Haltung aus und nach mehreren Treffen willigte Sifo Dyas ein, eine Klonarmee in seinem Namen zu schaffen, wobei Damask Holdings die notwendigen Mittel für die Kaminoaner bereitstellte, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Sifo Dyas verließ den Jedi-Orden und beauftragte heimlich die Klonarmee für die Republik, wobei er die Mittel von Damask Holdings nutzte. Um sicherzustellen, dass die Armee bis zum richtigen Zeitpunkt verborgen blieb, tötete Dooku auf Sidious Befehl hin Sifo Dyas und übernahm die Kontrolle über das Klonprojekt. Er löschte Kamino und andere wichtige Systeme aus den Jedi-Archiven, um die Geheimhaltung des Projekts zu gewährleisten. Dookus nächste Aufgabe war es, eine Vorlage für die Klone auszuwählen. Nach verschiedenen Versuchen und Experimenten wählte er Jango Fett, einen geschickten mandalorianischen Söldner. Die Klonarmee wurde gezüchtet und war bereit eingesetzt zu werden, sobald die letzten Stücke an ihren Platz gesetzt waren. Als die Klonarmee einsatzbereit war, hatte Palpatine fast zwei Amtszeiten als Kanzler abgeschlossen, doch die Bühne war nun für die letzte Phase seines Plans bereitet. Während seines Machtaufstiegs hatten Palpatine und Dooku in der gesamten Galaxis Chaos gesät. Durch die Manipulation des Senats, krimineller Gruppen und finanzieller Institutionen schürten sie Unzufriedenheit unter den äußeren und mittleren Randwelten, die unter der Korruption und Ausbeutung durch die Kernwelten litten. Als diese Systeme zunehmend desillusioniert wurden, wuchs der Ruf nach einer Abspaltung von der Republik lauter. Alles, was er brauchte, war ein Funke, um die wachsenden Spannungen zu entzünden. Dieser Funke sollte sich als Dooku erweisen, der charismatische, redegewandte Führer, der all diese unzufriedenen Welten zusammenbringen würde. Kapitel 11: Die Konföderation unabhängiger Systeme. Unter Palpatines Anleitung vereinte Graf Dooku mehrere Handelsgruppen, einschließlich der Handelsföderation, 24 vor der Schlacht von Yavin zur Konföderation unabhängiger Systeme umgenannt. Damit wurde die Separatistenbewegung gegründet. Diese verschiedenen Organisationen verpfändeten ihre gewaltigen Armeen an Dooku und gaben damit der Konföderation unabhängiger Systeme die Macht, die Republik herauszufordern, was sie zu einer erheblichen Bedrohung für die Republik machte. Palpatine befahl Dooku speziell, diese separatistische Regierung gegen Ende seiner Amtszeit als Kanzler zu gründen. Der Aufstieg der separatistischen Bedrohung veranlasste den Senat, ihm eine unbefristete Amtszeit zu gewähren, um die Separatistenkrise zu bewältigen, was die Wahl von 24 vor der Schlacht von Yavin effektiv absagte. Als die Separatistenkrise dann eskalierte, inszenierte Palpatine 22 vor der Schlacht von Yavin einen PR-Coup, indem er eine 12-minütige Ansprache an die Galaxis richtete, in der er Dooku Frieden anbot. Er präsentierte sich als die verletzte Partei, die bereit war zu verhandeln und Friedensgespräche zu führen, trotz der unvermeidlich werdenden Kriegsgefahr. Doch natürlich hatten er und Dooku bereits geplant, dass es keine Antwort geben würde, was die Separatisten gleichzeitig unvernünftig erscheinen ließ. Um seine Position weiter zu stärken, inszenierte Palpatine eine Reihe von Attentaten auf Republik-Senatoren im Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin, die den Separatisten in die Schuhe geschoben wurde und den Ruf nach einem Militär schürte. Als es dann an der Zeit war abzustimmen, musste der Senat sowohl den Militärschöpfungsakt als auch die freiwillige Übergabe ihrer legislativen Befugnisse an Palpatine genehmigen. Die Abstimmung wurde jedoch durch einen gescheiterten Attentatsversuch auf Senatorin Amidala verzögert, eine lautstarke Gegnerin des Militärschöpfungsakts. Ihre Opposition zum Akt machte sie zu einem Ziel Palpatines, sowohl um sie zum Schweigen zu bringen, als auch um Newt Gunray zu besänftigen, der eine persönliche Rechnung mit ihr offen hatte, nachdem er in der Schlacht von Naboo gegen sie verloren hatte. Gekränktes Ego. Als Amidala jedoch nach Naboo entkam, entwickelte sich die Lage dennoch zu Palpatines Gunsten. Denn Obi-Wan war es gelungen, Jango Fett bis nach Geonosis zu verfolgen, wo er die versteckte Druidenarmee der Separatisten entdeckte. Wie es der Zufall so wollte, wurde Kenobi von den Geonosianern gefangen genommen, aber er konnte vollständig über die Schaffung der Druidenarmee berichten. Kenobis Entdeckung löste eine Kette von Ereignissen aus, die Palpatine lange vorhergesehen hatte. Die Republik sah sich nun einer bestätigten Bedrohung durch einen groß angelegten Krieg gegenüber, mit einer Droidenarmee, die zum Angriff bereitstand, und fand sich in der dringenden Notwendigkeit, wieder ein Militär haben zu müssen, um ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Palpatine nutzte die Gelegenheit, Kenobis Entdeckung der Separatistenarmee als Beweis für die von Dooku ausgehende Bedrohung zu nutzen. Während einer späten Nachtsitzung trafen Palpatine und Mars Amedda mit dem Jedi-Rat und dem Loyalistenausschuss zusammen, wo klar wurde, dass der Senat die Nutzung der Klonarmee nicht vor dem Separatistenangriff genehmigen konnte. Jar Jar Binks, der Amidala während ihrer Abwesenheit im Senat vertrat, während der Anhörung schlug er unerwartet den Antrag auf Notstandsvollmachten vor, was den Senat in Erstaunen versetzte. Sein Vorschlag, der als Amidalas Position gesehen wurde, gewann breite Unterstützung und führte zu Palpatines Sieg. Der Senat, der glaubte, Binks handele im Einklang mit Amidalas Wünschen, genehmigte den Antrag, was Palpatine ermöglichte, den Krieg zu erklären. Palpatines Rede versicherte dem Senat, dass er die ihm gewährten Vollmachten nach dem Krieg niederlegen und danach seinen Lebensabend auf Naboo verbringen würde. Das alles sage ich, während ich mit den Fingern Anführungszeichen forme. Doch wie wir alle wissen, war sein Versprechen auf Frieden eine Lüge. Er festigte schnell die Klonarmee als Militär der Republik und die Truppen landeten zusammen mit den Jedi auf Geonosis, was den Klonkrieg gegen die separatistische Druidenarmee begann. Kapitel 12: Die Klonkriege. Nach dem Sieg der Republik auf Geonosis kehrte Darth Tyrannus nach Coruscant zurück und berichtete seinem Meister Darth Sidious, dass ihr Plan nun mit dem Beginn der Klonkriege in Bewegung gesetzt worden war. Sidious zeigte sich zufrieden. Der Krieg, der als Bemühung der Republik dargestellt wurde, die Separatisten zu unterdrücken, war in Wirklichkeit ein Krieg, den Sidious gegen die Republik selbst führte. Als der Krieg eskalierte, stieg Palpatines Beliebtheit. Da die Bürger sich um ihn als Beschützer der Republik scharten, erfuhr Palpatine auch von Anakin Skywalkers und Padma Amidalas geheimer Ehe und nutzte dieses Wissen, um Anakin in Zukunft auf die dunkle Seite zu ziehen. Unterdessen setzte Palpatine seine Machtkonsolidierung fort, veranlasste Gesetze, die die Autorität des Senats weiter aushöhlten, und kontrollierte heimlich beide Seiten des Krieges, wobei er verschiedene Ereignisse manipulierte, um sicherzustellen, dass der Konflikt noch Jahre andauern würde. Während der Klonkriege tauchten mehrere unvorhergesehene Herausforderungen auf, die Palpatine anschließend bewältigen musste. Alles während er sein größeres Ziel im Auge behielt, Anakin Skywalker näher an die dunkle Seite der Macht zu drängen. In einem Vorfall trainierte Dooku, obwohl er Palpatine loyal war, eine sehr mächtige Sith-Attentäterin in Gestalt von Asajj Ventress, was irgendwann eine Bedrohung für ihn hätte darstellen können. Also beschloss er, Dooku auf die Probe zu stellen, indem er ihn anwies, sie zu töten. Obwohl es Dooku nicht gelang, Ventress zu töten, sicherte er sich dessen Loyalität, indem Dooku alle Bande zu ihr kappte. Ein vollständig unvorhergesehener Präzedenzfall war die Wiederkehr von Darth Maul, sein ehemaliger Lehrling. Obwohl man annahm, dass er Jahre zuvor auf Naboo gestorben war, tauchte er wieder auf und begann, zusammen mit seinem Bruder Savage, ein kriminelles Imperium aufzubauen. Anfangs nur ein Ärgernis, führten Mauls Handlungen schließlich dazu, dass er zum Herrscher von Mandalore wurde. Sidious sah, dass er zu weit gegangen war und beschloss, persönlich einzugreifen, um Maul aus dem Spiel zu nehmen. Die Ungewissheiten waren einfach zu groß. Er ließ Mars Amedda sein persönliches Shuttle nach Mandalore vorbereiten und in einem schnellen Duell mit den Brüdern tötete er Savage und nahm Maul gefangen. Doch er tötete Maul nicht direkt. Und der Grund dafür war, dass die viel mächtigere Nachtmutter Talzin aus ihrem Versteck gelockt werden sollte, das einzige Wesen in der Galaxis, das mächtig genug war, um Sidious' eigene Macht potenziell herauszufordern. Der Plan ging auf. Maul entkam und rief um Mutter Talzins Hilfe. In einer finalen Konfrontation trafen Sidious, Dooku und Grievous auf Maul und Mutter Talzin, wobei sie Talzin schließlich töteten. Maul allerdings entkam erneut nach Mandalore und hatte kaum noch etwas übrig von seiner ehemaligen Macht und stellte auch keine Bedrohung mehr für Sidious dar. Die dunkle Seite war nun stärker denn je und Sidious' ultimativer Sieg stand unmittelbar bevor. Ein weiteres Ereignis, das fast den großen Plan aufdeckte, war die Fehlfunktion eines der Klone, der die Order 66 vorzeitig ausführte. Dies führte dann natürlich zu einer Reihe von Untersuchungen, bei denen der Truppensoldat Five sogar den Grund für die Hemdchips entdeckte, die in die Klone eingepflanzt worden waren. Ein Komplott, um den Befehl zur Auslöschung der Jedi auszuführen, sobald die Zeit reif dafür war. Fives wurde jedoch schließlich getötet und von Palpatine und den Kaminoanern als Verrückter hingestellt. Somit blieb die wahre Natur der Hemdchips für die Jedi ein Rätsel. 3 Jahre der Brutalität und den Schlachten gipfelten in Folgendem. Der Jedi-Orden war in Unordnung und viele Mitglieder hinterfragten ihre Rolle als Generäle in den Schlachten. Die Opferzahlen des Krieges waren unzählbar und Anakin Skywalker, der prophezeite Auserwählte, den Plagueis gefürchtet hatte, war zu einem Kriegshelden geworden. Doch er gewöhnte sich immer mehr an die dunkle Seite und testete die Grenzen der Moral aus, wie weit man gehen konnte, um einen Sieg zu erringen. Palpatine wusste, dass das Ende des Krieges nah war. Die Dinge, die der Krieg erreichen sollte, waren ja mittlerweile erreicht. Unter dem Deckmantel von Sidious befahl er General Grievous, eine versteckte Hyperraumroute durch den gefährlichen Tiefkern zu navigieren und einen direkten Angriff auf Coruscant selbst zu starten. Nun blieb nur noch das große Finale dieses sorgfältig ausgearbeiteten Plans übrig. Kapitel 13: Die Rache der Sith. Als das Ende der Klonkriege näher rückte, inszenierte Palpatine seine eigene Entführung durch die Hände von General Grievous. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, die den Befehl erhalten hatten, ihn zu retten, fanden Palpatine gefangen auf Grievous' Flaggschiff, der unsichtbaren Hand. Es kam zu einem Duell mit Graf Dooku, das von Sidious inszeniert worden war, um Anakins Anfälligkeit für die dunkle Seite zu testen. Dooku trat gegen Anakin und Obi-Wan an, in der Annahme, dass er Sidious dabei helfen würde, Anakin auf die dunkle Seite zu ziehen und als Sith-Meister an Sidious' Seite zu herrschen. Tja, armer Dooku, glaubte Sidious' Worten. Doch erst Sekunden vor seinem Tod wurde Dooku klar, dass er nämlich letztendlich von Sidious verraten worden war. Nach Dookus Tod kontaktierte Sidious Grievous und wies ihn an, den Rat der Separatisten nach Mustafar zu verlegen und deutete an, dass ein mächtiger Lehrling kommen würde. Am nächsten Tag veranlasste Palpatine einen neuen Sicherheitsakt durch den Senat. Die Änderung übertrug offiziell die Kontrolle über den Hohen Rat der Jedi vom Senat auf den Kanzler und verlieh ihm die verfassungsmäßige Autorität, den Jedi-Orden aufzulösen. Sie entzog den Jedi und dem Senat auch jede Aufsicht über das Militär der Republik und platzierte den Kanzler in direkter Befehlsgewalt, was ihn zum obersten Befehlshaber der Republikarmee erklärte. Die Jedi wurden zunehmend misstrauisch gegenüber Palpatine, erst jetzt, besorgt über die Implikationen seiner fast absoluten Kontrolle über die Republik. Die Tatsache, dass Palpatine bereit war, Befugnisse anzunehmen, die ihm ultimative Autorität über die Jedi gewährten, war für den Orden tief beunruhigend. Dies störte Palpatine jedoch nicht, da er seine Bindung zu Anakin weiter stärken wollte, indem er ihn zu seinem persönlichen Vertreter im Hohen Rat der Jedi machte. Obwohl Anakin durch diese Ernennung einen Sitz im Rat erhielt, wurde ihm der Rang eines Jedi-Meisters verweigert. Der Krieg und die Beteiligung der Jedi daran hatten bereits Samen des Misstrauens in Anakins Geist gesät, insbesondere nachdem er erlebt hatte, wie mehrere Jedi, einschließlich seiner eigenen Padawan Ahsoka, den Orden aus Desillusionierung verließen. Palpatine, der nun direkten Zugang zu Anakin hatte, manipulierte ihn immer weiter. Er überzeugte Anakin, dass die Jedi ihn wegen seiner Macht zurückhielten. Als Anakin seine Ängste über Padmes Tod bei der Geburt äußerte, überredete Palpatine ihn, unter dem Vorwand Wissen zu benutzen, das Padme retten könnte, die Lehren der Sith über Lebenserhaltung in Betracht zu ziehen. In einem entscheidenden Moment erkannte Anakin, dass Palpatine Darth Sidious war, der Sith Lord, nach dem sie die ganze Zeit gesucht hatten. Palpatine bestätigte dies sogar und verführte Anakin, sich den Sith anzuschließen. Obwohl Anakin kurz in Betracht zog, Palpatine zu töten, entschied er sich stattdessen, ihn dem Jedi-Rat zu melden. Anakin, der mit innerer Zerrissenheit kämpfte, informierte Meister Windu über Palpatines wahre Identität und wurde von Mace Windu angewiesen, im Jedi-Ratsraum zu bleiben, während Windu und drei andere Meister losgehen und Sidious verhaften wollten. Bei ihrer Ankunft erwartete Palpatine sie bereits und griff sofort an. Er tötete schnell einige Jedi und ließ Windu allein gegen ihn antreten. Windus Beherrschung von Vapad, einem einzigartigen Lichtschwertstil, ermöglichten es ihm, Sidious' dunkle Aura zu kontern. Nach einem intensiven Kampf entwaffnete und überwältigte Windu Sidious. Doch Anakins plötzliches Eintreffen wendete das Blatt. Kurz bevor Windu Palpatine töten konnte, entschied Anakin, dass seine Bindung zu seiner Frau Padme zu groß war und dass er nicht zulassen konnte, dass Palpatine getötet wurde, die möglicherweise einzige Möglichkeit, seine Frau zu retten. Er schnitt Windus Schwertarm mit seinem Lichtschwert ab und ließ ihn so Sidious Machtblitzen ausgesetzt zurück. Sidious tötete Windu dann schnell und festigte Anakins Wechsel zur dunklen Seite. Sidious war vorher noch nie so nah am Tod gewesen, obwohl er es als Teil seines finalen Plans geplant hatte, um Anakin auf die dunkle Seite zu ziehen. Mit Mace Windus Tod sagte Sidious dem verzweifelten Anakin Skywalker, der nun isoliert war und nicht mehr zum Jedi-Orden zurückkehren konnte, dass sie Padme zusammen retten könnten. Von Verzweiflung und Schuld zerfressen ergab sich Anakin der dunklen Seite, kniete vor Sidious nieder und schwor ihm die Treue. Sidious nannte ihn Darth Vader und markierte damit seinen vollständigen Verrat an den Jedi. Damit hatte Sidious nun seinen besonderen Schüler, den er seit der Invasion von Naboo vorbereitet hatte. Der Auserwählte, der angeblich das Gleichgewicht in der Macht bringen sollte, war nun auf die Seite der Sith gewechselt. Um seine Loyalität zu beweisen, führte Darth Vader die Operation Nachtfall durch und ließ die 501. Legion die Jedi in ihrem Tempel massakrieren. Vader tötete jeden im Tempel, Jedi-Meister, Padawane und sogar die Jünglinge. 1000 Jahre der Planung gipfelten in diesem Moment. Was Darth Bane mit der Einführung der Regel der Zwei begonnen hatte, trug nun Früchte. Der letzte Akt des großen Plans wurde vollzogen. Die Klone, die jahrelang tapfer und mit ganzem Herzen an der Seite ihrer Jedi-Generäle in den Klonkriegen gekämpft hatten, wandten sich nun gegen die Jedi und töteten sie kaltblütig. Fast jeder Jedi in der Galaxis fiel. Die Rache der Sith und Sidious' Sieg waren absolut. Nach der Ausführung von Order 66 besuchte Sidious persönlich den Jedi-Tempel, um seinen Triumph zu bewundern. Im Raum der 1000 Fontänen fand er Vader, der die letzten Verteidiger auslöschte. Zufrieden mit der rücksichtslosen Effizienz seines Lehrlings, lobte Sidious Vader und erklärte seine Fähigkeiten für unübertroffen unter den Sith. Dann wies er Vader an, seine nächste Mission zu vollenden: die Führer des Separatistenrats zu eliminieren, um die Kontrolle des Imperiums zu sichern. Die Separatistenführer, die sich auf Mustafa und Sidious falschen Versprechungen auf Belohnungen versteckt hielten, warteten auf weitere Anweisungen. Während eines Berichts von Newt Gunray versicherte Sidious ihnen kryptisch, dass sein neuer Lehrling Darth Vader sich um sie kümmern würde. Ich persönlich wäre ja ziemlich misstrauisch, wenn mir jemand am Telefon sagt: "Warte mal auf den, der kümmert sich gleich um dich." Die Verbindung offen haltend, beobachtete Sidious, wie Vader eintraf. Die Separatisten begrüßten Vader herzlich, nur um dann zu sehen, wie er sein Lichtschwert entzündete und ein Massaker begann. Sidious beobachtete mit Genugtuung, wie die Führer, einschließlich Gunray, systematisch abgeschlachtet wurden. Er dachte an einen Moment 13 Jahre zuvor zurück, als er zu Darth Maul gesagt hatte, wie glücklich er an dem Tag sein würde, an dem er die Nymeidianer und ihre Tücken nicht mehr brauchen würde. Schließlich führte Vader Sidious' letzten Befehl aus und deaktivierte die Droidenarmeen. Ein Signal, das in der gesamten Galaxis ausgestrahlt wurde, schaltete die Separatisten-Streitkräfte ab und beendete offiziell die Klonkriege. Der inszenierte Konflikt hatte seinen Zweck erfüllt. Die Konföderation unabhängiger Systeme war nun nicht mehr notwendig. Und das war der Beginn des galaktischen Imperiums. Davon erzähle ich dir in der nächsten Folge. Möge die Nacht mit dir sein.